Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute live, Sondertermin, Samstag 13 Uhr vom Tag der offenen Tür am Umweltcampus Birkenfeld und mit dabei, nach längerer Pause, Christian Kamlott. Tag Christian.
Hallo Henrik.
Ja, danke schön. Ein bisschen Applaus hier aus der Bibliothek. Wir haben den Vorteil, es ist hier schön klimatisiert, wahrscheinlich einer der kühlsten Räume heute im Rahmen der Feierlichkeiten. Vielleicht, weil es also ein Sondertermin ist, stellen wir uns mal ganz kurz vor. Mein Name ist Henrik Theesen, ich bin am Umweltcampus Professor für erneuerbare Energien, gleichzeitig noch Vizepräsident für Forschung an der Hochschule Trier und bin die technische Stimme in diesem Zwiegespräch. Christian, Du lachst schon.
Ja, von Technik habe ich nicht viel Ahnung.
Ja, und ich von den Finanzen. Aber jetzt mal zu dir.
Ja, ich bin Christian Kamlott. Ich bin hier Professor für Corporate Finance und Entrepreneurship. Das heißt also Unternehmensfinanzierung im Unternehmertum. Heute hat das ja alles moderne Anglizismen als Fachbegriff. Und ich bin nicht der technische Teil naheliegenderweise, sondern eher der wirtschaftliche mit einer in aller Regel sehr marktliberalen Betrachtungsweise, Perspektive, die ich da auflege.
Genau, ne, das ist halt ein schönes Zwiegespräch.
Genau.
Als Professor für die Erneuerbaren bin ich ja eher in dieser positiven Mannschaft, aber man muss es auch mal kritisch sehen.
Also in der negativen Mannschaft bin ich auch nicht.
Nein, aber man muss es wirklich differenziert sehen. Ne? Es ist gar nicht so einfach, da ein ausgeglichenes Bild, auch ein ehrliches Bild zu finden. Gucken wir uns gleich an. Bevor wir starten, noch zwei Dankeschön, die das jetzt hier vorbereitet haben. Einmal Markus Klassen vom Umweltcampus, der hier die ganze Technik aufbereitet hat. Vielen Dank, Markus. Und dann von Evosonic Radio, heute extra eingeflogen, auch als ehemaliger und als Absolvent des Umweltcampus, Jörg Ahrweiler. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und Joachim Brinkmann möchte ich jetzt auch nicht vergessen, der auch noch ein bisschen im Hintergrund gemacht hat, Doktorand bei mir noch, wird demnächst dann irgendwann mal fertig. So ist der Plan, so ich es zulasse. Das ist ein bisschen der Weg des Doktorvaters. So, Energiewende. Wir haben 30-jähriges Jubiläum, Christian, Umweltcampus, 96 gestartet und man kann ganz grob sagen, die Energiewende hat jetzt auch 30-jähriges Bestehen. Nicht ganz, ist ein bisschen früher gestartet, 92 mit dem sogenannten 1000-Dächer-Programm der Bundesregierung, also die erste Solarförderinitiative. Nach 30 Jahren, wo stehen wir? Bist du zufrieden? Oder sagst du, wir könnten mal wieder Schwung aufnehmen?
Also vielleicht ein bisschen ein junger Erwachsener, der so ein bisschen seinen Weg finden muss und so die ersten Phasen abgeschlossen hat, aber ich glaube, sich ein bisschen rütteln muss, neu organisiert werden muss und womöglich mal entscheiden muss, in welche Richtung er will.
Ja, also es ist im Moment, ne, die Diskussion, wir kennen das jetzt mit den Energiepreisen, die halt immer ein Kritikpunkt sind in der Diskussion, vor allem in der politischen Diskussion. Jetzt haben wir gerade die Frage, wie kriegen wir die Industrie in Deutschland gehalten, Thema Deindustrialisierung, da bist du ja nah dran. Lass vielleicht da mal einsteigen. Also wie groß ist das Problem tatsächlich oder ist das im Moment eher ein Politikproblem, weil man einfach Lobbypolitik macht? Oder wie spürt man? Du bist ja nah an den Unternehmen dran.
Ja, aber lass uns, bevor ich dazu was sage, einfach damit wir es vor Augen haben. Ich glaube, dieses Thema hat eine ganz schöne Menge an Facetten. Das ist ja Industrie. Das ist auch mal nüchtern zu betrachten, was bis jetzt schon geschafft wurde. Das ist vielleicht auch sowas wie CO2-Minimierung, Effizienzsteigerung. Das hat bestimmt auch Auswirkungen auf gesellschaftliche, soziale Themen. Wenn ich an Energiepreise denke, denke ich auch, dass es da Leute gibt, die vielleicht nicht ohne weiteres bezahlen können. Also ich glaube, das ist sehr facettenreich und vielleicht können wir einfach alle diese Facetten mal kurz ansprechen.
Ja, genau. Das war der Plan. Also lass uns mal anfangen mit der Industrie, die gefühlt immer meckert.
Ja.
Im Moment sieht's die wirtschaftliche Gesamtlage ist eher durchwachsen, um es mal positiv auszudrücken. Aber wenn wir da mal anfangen, die Energiewende aus Sicht der Industrie.
Ja, du hast das schon angesprochen. Ich erlebe das tatsächlich oft, weil ich mache ja neben der Professur oft noch Beratungen für Unternehmen, mittelständische Unternehmen und erlebe permanent das, was wir alle in den Zeitungen als Deindustrialisierung wiederfinden. Das erlebe ich jeden Tag. In diesem Leben. Ja. Und ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen. Das ist nämlich ein Prozess, wenn wir den heute schon spüren, dann glaube ich, spüren wir vielleicht so ein bisschen ein kleines Zipfelchen von der Spitze des Eisberges, weil das ist ja eine sehr langsame Entwicklung, die jetzt erst losgeht. Und wenn wir jetzt schon von keinem Wirtschaftswachstum beziehungsweise gar einem Rückgang sprechen, dann heißt das ja nichts anderes, dass sich diese abnehmenden Investitionen, der Abbau von Arbeitsplätzen in den letzten 5 Jahren, da gibt es unterschiedliche Statistiken, sind irgendwas zwischen 250 und 480.000 Arbeitsplätzen abgebaut worden in Deutschland. Ich glaube, das berechtigt schon von sowas wie Deindustrialisierung zu reden. Und viele der energieintensiven Unternehmen wenden sich halt von Deutschland ab. Alles, was mit Stahlproduktion zu tun hat, alles, was mit Pharma, mit Chemie zu tun hat, diese Firmen verlassen das Land und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen wie die BASF die Entscheidung trifft, in Deutschland nicht mehr zu investieren. Das ist für Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe es dir geschickt vor ein paar Wochen. Ja. Ich wohne ja in der Nähe. Stand in der regionalen Zeitung, die Rheinpfalz, große Schlagzeile, BASF verkauft alle 4.400 Werkswohnungen. Ich glaube, das machen die nicht, weil sie denken, dass sie die demnächst noch für ihre Mitarbeiter brauchen, sondern es ist eine strategische Entscheidung, die dokumentiert, was da gerade passiert, nämlich ein systematisches Zurückfahren. Und ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz extreme Probleme herbeiführen, die wir heute in der Masse der Gesellschaft so nach meiner Wahrnehmung, die sicherlich sehr subjektiv ist, womöglich massiv unterschätzen. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr negativer Nebeneffekt der Energiewende.
Ja. Wobei da die Frage ist, das Schimpfen auf die Energiewende ist relativ einfach. Im Moment auch so ein bisschen en vogue, weil, klar, die Strompreise sind verhältnismäßig hoch.
Das sind die höchsten in Europa.
Ja, ja. Also bei den Neukunden, es geht ja. Du hast ja viele Kunden, die haben noch so Altverträge oder sind in so eine Grundsicherung bei den Energieversorgern reingerutscht. Dann hast du nicht wahnsinnig hohe Preise.
Aber du, jemand, der investiert, der guckt nicht auf einen Altvertrag.
Nee, klar.
Der guckt auf die Zukunft, der macht einen Businessplan. Und wenn er da ein paar Annahmen trifft, im Hinblick auf Energiepreise, dann wird er schnell zu der Erkenntnis kommen, dass womöglich andere Länder interessantere Standortbedingungen als Deutschland mitzubringen haben.
Aber ist der Energiepreis jetzt für die Industrie oder für weite Teile der Industrie wirklich das zentrale Thema? Wenn ich jetzt so Kontakt mit der Industrie habe und mit Industrievertretern spreche, also primär dann auch der Mittelstand, muss ich sagen, ja, natürlich tut Energie weh, weil wir sie einkaufen müssen. Es ist aber auch in den letzten Jahren relativ wenig passiert. Also als Professor für Erneuerbare sage ich jetzt, da haben wir euch vorher gesagt, dass das teuer werden kann, wenn wir nichts tun. Wir sehen ja die Abhängigkeiten vom Erdgas, ne, mit Russland und jetzt dann durch die Sperrung der Straße von Hormuz. Das hätte man alles besser steuern können. Und die Industrie, weil die Energie früher günstig war, hat halt relativ wenig getan. Und ich behaupte immer noch, wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe mit offenen Augen, lässt sich sehr schnell mal 10% der Energiekosten reduzieren. Nicht bei denen, die jetzt schon was gemacht haben. Aber ist Energie wirklich?
Ja, das Argument, wir hatten es ja schon mal davon, das Argument wird natürlich gern benutzt. Ja, man könnte viel mehr Energie sparen. Klar, man kann mehr Energie sparen, man kann effizientere Produktionsmethoden einführen, aber die bedürfen ja auch Investitionen. Und auch diese Investitionen werden mit dem Businessplan gerechnet. Und wenn ich dann sage, soll ich das hier in Polen, in den USA oder in China bauen, dann, das ist ja eine ganz einfache Investitionsrechnung und ich komme auf die schnell zur Erkenntnis, nee, besser nicht in Deutschland. Und wenn man dann sagt, ihr bösen Unternehmen habt halt zu lange gepennt und habt nicht genug Energieeffizienzmaßnahmen gemacht, nee, denn aus einer globalen Perspektive ist denen doch egal, wo die das produzieren. Und es ist ja nicht das einzige Problem, da hast du völlig recht. Ja, hier kulminiert sich ja was. Also Energie ist sicherlich ein dramatisches Problem, aber mit mindestens eben solcher Schärfe wirkt ja zum Beispiel Arbeitsrecht, Lohnkosten, Lohnnebenkosten vor allem. Das ist ja in Deutschland genauso eine Katastrophe wie der Energiepreis. Ja. Wenn du dir anschaust, was mit der deutschen Automobilindustrie passiert, dann höre ich gern, auch von Studenten, ne, die haben so lange geschlafen. Ja, klar, womöglich kann man aus heutiger Sicht zurückblickend sagen, Mensch, die haben aber echt alles verschlafen. Aber auch wenn sie es nicht verschlafen hätten, kostet hier halt die Stunde bei VW wahrscheinlich 2 bis 3 Mal so viel wie in einem anderen Land. Ja. Und vielleicht auch nicht unbedingt China, sondern da reicht's schon, wenn du ein paar 100 Kilometer Richtung Osten gehst. Da sind auch gut ausgebildete Leute, die arbeiten halt für andere Löhne. und werden auch leichter freigesetzt, wenn das notwendig sein sollte. Das zahlt ja auch auf diese Karte ein. Also das heißt, dieser Schub der Deindustrialisierung, der wird von der Energiewende befeuert, aber auch von anderen Dingen. Völlig richtig.
Aber wenn wir jetzt umhin haben wir gesagt, wow, kritisch, läuft nicht so richtig gut. Andererseits ist ja der Ausbau der Erneuerbaren jetzt in den letzten Jahren, sagen wir ruhig die letzten 30 Jahre, sehr, sehr positiv gelaufen. Also wir haben gut 200 Gigawatt installiert, Photovoltaik und Wind. Sofort das Gegenmoment, wenn die Sonne nicht scheint, im Moment tut sie es halt massiv, und wenn der Wind nicht weht, was machen wir dann? Die vielbeschworene Dunkelflaute. Aber an sich ist ja wahnsinnig viel investiert worden in die Erzeugung von elektrischer Energie. Was halt fehlt, ist eine vernünftige Verteilung und das Thema Speicherung. Kommen wir gleich noch zu. Aber wie sieht man das aus dieser unternehmerischen Brille? Sagt man, na, das ist alles ganz nett, aber eigentlich wäre so ein französisches Modell mit Kernkraft auch ganz hübsch gewesen.
Also ist ja für uns ganz hübsch, darf man nicht unterschätzen. Das ist ja in unserem Kalkül mit drin. Können wir darüber diskutieren, ob das in Ordnung ist. Aber ich kenne das Argument, ach, wir haben so toll so viel in erneuerbare Energien investiert. Das hat einen Riesenhaufen Geld gekostet, der heute von den Konsumenten bezahlt wird, dieser Berg. Aber du kannst ja auch mal die Ergebnisse betrachten. Das Ergebnis ist, es wird netto weniger Energie produziert. Und da darf man ja die Frage stellen, wir haben eines der weltweit größten Investitionsprogramme durchgezogen, ohne spürbare Ergebnisse. Wenn man das mal in Fakten, wie viel Energie wirklich produziert wird, betrachtet, guckt ihr Niederlande an, guckt ihr Spanien an, die haben ähnlich, oder ganz und gar USA, die Inflation Reduction Act, da ist ja die deutsche Energiewende, was die Investitionen betrifft, lass noch ein paar Tage ins Land gehen, da lachen die da drüber. Ja. Das heißt, in anderen Ländern wird genauso viel in erneuerbare Energien investiert, mit echten belastbaren Ergebnissen, siehe Spanien, siehe Niederlande, in Deutschland ohne belastbare Ergebnisse. Und das Kalkül finde ich ganz wichtig, was du gerade gebracht hast. Wir verlassen uns darauf, und das finde ich das Falsche an dieser ganzen Diskussion, ist nämlich eigentlich eine Lüge, wenn man ehrlich ist. Wir denken, wir investieren wie Weltmeister in Strom und Wind, unabhängig davon, dass wir gar nicht in der Lage sind, den ganzen Wind dorthin zu transportieren, wo er gebraucht wird, also den Strom aus dem Wind. Und wenn es dann mal nicht klappt mit Sonne und Wind, dann rufen wir bei Herrn Macron an oder in Norwegen und holen uns von dort die Wasserenergie oder die Atomenergie. Ansonsten wird das System zusammenklappen. Jetzt müssen wir uns mal alle fragen, was passieren würde, wenn alle Länder so ticken würden wie Deutschland, dann wär's tot. Also wir arbeiten ja nur auf Pump. Wir machen ein Energiesystem, bauen wir hier zusammen für ein unfassbares Geld, was gar nicht genug Energie produziert, erstens, und zweitens sich darauf verlässt, dass die anderen das nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Die Franzosen zum Beispiel, also die, das heißt, die nehmen das ja auch wahrscheinlich sehr ernst, aber die machen ihre Atomkraftwerke nicht zu und wir rufen bei denen an und sagen, schickt mal Energie, wenn wir sie nicht haben. Das ist ja auf Pump, das ist doch nicht nachhaltig im Sinne, nachhaltig ist ja nicht nur CO2 sparen. Nachhaltig ist ja auch, es kann lange, vernünftig, ausgewogen funktionieren und da sage ich, nee, das ist leider gar nicht der Fall, es funktioniert so nicht.
Wobei, also woran liegt das denn? Also Vorteil ist, ne, der Strom aus Wind und Solar ist nun mal unschlagbar günstig. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde vermuten, ne, wenn Sie jetzt am Samstag...
Ist das?
Also der Strom an der Börse kostet wahrscheinlich jetzt in diesem Moment 0 Cent.
Ja, an der Börse, aber da kommen noch Netzentgelte und Umlagen
Blablabla. Aber die Erzeugungskosten sind erstmal quasi null. Du kriegst den Strom geschenkt, wenn du ihn vernünftig transportieren bekommst.
Plus die Subvention, die gelaufen ist. All das gehört dazu. Also nur weil der Strom von der Sonne erstmal nichts kostet, weil die Sonne keine Rechnung schickt, kostet der Strom ja trotzdem ganz viel Geld. Ja?
Klar.
Und das Ergebnis, was dieser Strom kostet, ist auf der Rechnung, die sich jeder Konsument angucken kann, die sich jedes Unternehmen angucken kann. Und wenn der seine deutsche Rechnung mit der französischen Rechnung vergleicht, sieht er, es ist die Hälfte. Und deswegen sagt er, vielleicht ist es doch nicht so günstig.
Ja, wobei, Beispiel Frankreich, ne, der französische Staat haftet ja, oder der EDF, der französische Energieversorger, dem ja die ganzen Kernkraftwerke gehören, der ist ja massiv verschuldet. Das ist ja kein gesundes Unternehmen im klassischen Sinn. Das heißt, der Staat haftet für entsprechende Schwierigkeiten. Für
Schwankungen.
Mhm. Das heißt, also auch das wird anders gecovert als in Deutschland. Wir machen es halt ganz brutal über den Strompreis. In Frankreich geht es halt im Zweifelsfall irgendwie anders über die Steuergelder, die man vielleicht nicht unmittelbar sieht, oder einfach über die Kreditaufnahme, also ohne dass ich jetzt weiß, wie der EDF-Konzern finanziert ist.
Ja, weiß ich auch nicht genau.
Deswegen, also ich glaube, so dieser einfache, plumpe Vergleich ist wahrscheinlich dann auch wieder schnell gefährlich.
Mag sein.
Weil wir einfach komplett andere Kostenstrukturen in den Stromsystemen haben. Man muss dann bedenken, wir haben halt, eigentlich ist diese Denke falsch, Deutschland, sondern wir müssen mal sagen, wir haben ein europäisches Verbundsystem, man sagt immer die größte Maschine der Welt, unser Stromnetz. Es ist wahnsinnig stabil, also ne, den Ausfall, den wir letztes Jahr in Spanien hatten, das war ein technischer Defekt, der sich dann einfach hochkaskadiert hat, weil das Netz sowieso schon komplett am Limit lief. Und dann hat das System auch wirklich gut funktioniert, das System auch wieder hochzufahren. Ja, innerhalb von 24 Stunden waren die ja wieder komplett Portugal und Spanien mit Strom versorgt. Und es ist nicht weiter ausgestrahlt nach Frankreich. Also auch die haben ja gesagt, wir machen die Leitung dicht bei den Pyrenäen. Also ich glaube, diese Diskussion, wie du gerade sagtest, wird sehr schnell sehr kompliziert. Du musst da echt in die Tiefe gehen. Wir sehen in anderen Ländern, dass dieser massive Ausbau von Solar und Wind gut funktioniert, also beispielsweise Kalifornien, die haben jetzt dann den nächsten Schritt schon gemacht, sind in die Batteriespeicher gegangen, um dort dann nachmittags den Strom aus der Mittagszeit aus den Photovoltaikanlagen dann einzuspeisen. Du brauchst kein Gas mehr, weil das Gas ja nun mal teuer ist. Da kommt aber das Gegenargument ähnlich wie in Deutschland. Oh, in Kalifornien ist aber der Strompreis wahnsinnig hoch, obwohl die so eine gute Energiewende gemacht haben. Das hat aber auch da wieder Gründe. Strom ist halt deswegen teuer, weil in Kalifornien, wenn du eine Leitung baust, zahlst du halt das 3- bis 4-fache im Rest der Vereinigten Staaten. Also man merkt, wie lange wir jetzt hier schon diskutieren, wir haben es ja auch schon häufiger früher diskutiert, wie differenziert man eigentlich in diese Themen einsteigen muss, um wegzukommen von den klassischen Stammtischparolen.
Ja, ja.
Das ist gar nicht so trivial da. Na,
keineswegs. Aber trotzdem sehen wir ja Ergebnisse in diesem Land. Ja, da wurde irgendwas initiiert. Heute, aus heutiger Perspektive kann man sagen, vielleicht nicht alles bis zu Ende gedacht und geplant, aber da wurde eine Kugel losgestoßen, die rollt und rollt und rollt. Und es hat noch nicht so richtig einer einen Plan, wo das Ding endet. Und ich erinnere uns, da haben wir vielleicht vor 1-2 Jahren drüber gesprochen, da habe ich mal irgendwann gesagt, das ist, glaube ich, eine realistische 50-50-Chance mit der Energiewende, das Ding. Also entweder guckt nachher die Welt auf Deutschland und sagt, wow, die Deutschen wieder, die tollen Ingenieure, die haben es geschafft, alle kopieren unsere tolle Technologie und alle wollen so werden wie wir. Ja? Oder, das wäre ja toll, ja? Oder die Welt guckt auf Deutschland und sagt, guckt euch die Idioten an, die haben ein völlig tolles, prosperierendes Land, die Lokomotive Europas, mutwillig kaputt gemacht. Und jetzt stehen sie da mit runtergelassenen Hosen. Vor 2 Jahren habe ich gesagt 50-50. Heute sage ich 80-20.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Gefährliche. Und das ist ein wirklich ernsthaft zu betrachtendes Spiel mit dem Feuer, was wir hier machen. Und ich glaube sogar, es gibt sogar jetzt, das sind sicherlich sehr extreme Sichtweisen, aber man muss sich ja alles angucken, um ein Urteil zu finden. Es gibt die ersten, die für die nächsten Dekaden in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände sehen. Das ist wahrscheinlich ein sehr krasses Ende. Ja? Aber ganz ehrlich, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, welche langfristigen Konsequenzen das hat. Wir verlieren massiv Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze, die es nicht mehr gibt, die bezahlen auch keine Sozialversicherungsbeiträge mehr in einem Land, wo wir ein großes demografisches Problem haben. In Kombination mit arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, die eigentlich insane sind, wenn man das aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet. Und das alles, das hat schon Potenzial zu knallen. Und das wird auch politische Auswirkungen haben, die wir ja heute schon sehen. Da rollt ja was an uns ran und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und diese ganze Energiepolitik spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle dabei. Das kann man, glaube ich, keineswegs vom Tisch wischen. Und deswegen ist es wichtig, dass man alle Facetten dieser Thematik auf den Tisch bringt und offen diskutiert und alles auch anhört. Und vor allem in Deutschland vielleicht mal aufhört, diese Sache mit ideologischen Betrachtungsweisen zu unterlegen. Weil ich glaube, das wird uns auf gar keinen Fall weiterbringen. Da gehören energietechnische und wirtschaftliche Fakten auf den Tisch und mehr nicht.
Bei den energietechnischen Themen, also man sieht ja, was China macht. China baut ja wie die Wahnsinnigen Photovoltaik und Windenergie aus. Die sind mittlerweile in vielen Bereichen technologisch mal mindestens auf Augenhöhe. Aber die setzen, was die Energieversorgung des Landes angeht, weitestgehend auf Erneuerbare. Die bauen natürlich auch noch Kohlekraftwerke, aber das fahren sie wirklich Schritt für Schritt zurück. Für sie ist Kohle eine Brückentechnologie zur Absicherung. Die setzen nicht so sehr auf Gas, weil natürlich das eigene Gas, also so viel Gasvorkommen haben die nicht. China hat halt eigene Kohlereserven, kauft noch Kohle auf dem Weltmarkt zu, baut dann aber PV und Wind. Was sie halt nicht tun, ist, außer ein paar kleinere Kernkraftwerke, aber Kernkraft spielt tatsächlich als Ausbau oder Zukunftstechnologie quasi keine Rolle in China. Und in anderen Ländern, also selbst USA unter Trump, wo man denkt jetzt, ne, die Kohleindustrie, die er protegiert hat, ähnlich in der Ölindustrie, die verkaufen uns den ganzen Kram. Selber bauen sie aber, selbst in Texas, also ich sag mal, urrepublikanischen Staat, bauen die Photovoltaik und Wind und Speicher. Was wir halt beobachten, dass sie halt noch Gaskraftwerke wie die Irrsinnigen bauen, weil sie das Gas, die Gaskraftwerke brauchen für die Stromversorgung ihrer ganzen KI-Rechenzentren. Mhm. Das ist ein komplett anderes Themenfeld. Also von daher, wenn du sagst, Deutschland ist so ein bisschen der Depp in der Welt, was die Energiewende angeht, weiß ich gar nicht, ob ich da zustimme. Ich würde sagen, also wir haben eigentlich richtig was geschafft mit der Photovoltaik- und Windenergie. Auch da haben wir die Delle gehabt. Das heißt, wir hätten das. Wir fahren ja nur in Extrem. Rauf, dann wieder runter. Ja, 2008 rauf gewesen bei 8 Gigawatt Zubau pro Jahr. Dann 2 Jahre später quasi auf Null gefahren. Dass eine Industrie dann kaputt geht und abwandert, ist klar. Dann haben wir sie jetzt seit ein paar Jahren wieder im Hochlaufen. Windenergie läuft jetzt auch langsam besser. Was halt nicht funktioniert, ist das ganze Thema drumherum. Netzausbau. Du hast ja gerade gesagt, wie kriegen wir den Windstrom von Nord nach Süd oder wie kriegen wir ihn von Ost nach West, auch in die Nachbarländer. Aber das ist ja ein politisches Thema, denn...
Politisch und gesellschaftlich. Genau. Ja, wenn du im Hunsrück noch mehr Windräder bauen willst, kommen Leute auf den Plan, die sagen, das finden sie nicht gut.
Genau, aber die sagen auch, ich will kein neues, keine neue Stromleitung. Wenn ich denen jetzt sagen würde, wir bauen euch da ein Kernkraftwerk hin, wenn sie auch sagen, muss nicht sein. In Bayern ist auch ganz schön für Kernkraft.
Ja, das ist ein großer Dissens. Ja.
Dieses klassische Not in my backyard. Also das heißt, was machen wir eigentlich falsch? Wir sagen, wir machen PV und Wind, das haben wir protegiert, das haben wir auch gefördert, fördern wir immer noch. Wir haben jetzt ja die Diskussion, und auch die finde ich richtig, dass wir den kleinen Photovoltaik-Dachanlagen die Einspeisevergütung kürzen oder ganz abschaffen, muss ich sagen. Also letztens noch in Gespräch mit dem Fernsehsender sagten, ist das sinnvoll? Muss ich sagen, als Professor für erneuerbare Energien, der aus der PV-Branche kommt, ja, ist sinnvoll. Aber wenn ihr das macht, müsst ihr die anderen Rahmenbedingungen, denn die Idee ist, dass du den Strom eigenverbrauchst, das ist bei Dachanlagen ja perfekt, man sehen wir jetzt ja hier, Tagesbetrieb, die Solarmodule qualmen quasi, also tun sie nicht, aber sind schon ordentlich heiß, produzieren den Strom, den verbrauchen wir jetzt gerade hier, vor allem für die Klimatisierung. Perfekte Situation, hier geht wahrscheinlich kein Elektron raus und das bisschen, was rausgeht, kriegen wir noch vergütet. Das soll abgeschafft werden und du sollst den Strom an der Börse vermarkten. Das kannst du mit so einer kleinen 10 kW Dachanlage, kannst du das nicht. Da brauchst du einen Händler für, der will Geld verdienen. Ich brauche digitale Technik und ich brauche auf der Gegenseite auch Technik, dass ich weiß, wie viel Strom braucht denn eigentlich jetzt mal der Straßenzug. Das wissen wir alles nicht, ne? Thema Smart Meter. An sich Digitalisierung, ich meine, kennen wir hier alle im Saal, wird drüber geredet. So richtig vorankommen wir auch nicht, tun wir uns als Deutsche auch gerne mal schwer. Aber sind das nicht eigentlich dann die großen Fälle, die wir angehen müssen, wo sich aber keiner rantraut? Oder warum hakt es dann eigentlich an dem ganzen Backbauen?
Das sind ja tatsächlich technische Fragen, die ich nicht kann. Ja, also ich glaube, die Gesellschaft, die ist ja auch gar nicht, du siehst ja, was passiert, was es für einen Aufschrei gibt. Jetzt sagt Frau Reicher, aber wir wollen mal keine kleinen Anlagen mehr fördern. Da gibt es einen riesen Aufschrei. Aufschrei gibt es ja bei jedem, in der Richtung, bei der Richtung. Alle schreien immer auf. Ja, das ist ja auch nicht immer gleichermaßen fundiert, wie die Lautstärke. Ja. Also ich glaube, das ist einfach so ein Thema, das wir auch schon oft hatten, das sich in unserer Gesellschaft in ganz vielen Facetten zeigt, so eine Übersaturierung mit allen Dingen und so dieses Anspruchsdenken, ich darf gegen alles was haben, was mir nicht gefällt und alles blockieren, das erlebt man ja auch in der Bürokratie. Ja. Da sitzen Leute, das ist absolut unglaublich, was ich teilweise mit Bauprojekten in der Bürokratie erlebe. Das sind abendfüllende Geschichten, da kannst du Bücher drüber schreiben. Dieses Land ist völlig gelähmt. Hier braucht es irgendwann einen großen Knall und der wird auch kommen, da bin ich mir ganz sicher. Das alles implodiert. Darauf laufen wir gerade hin. Und das ist eigentlich eine Katastrophe, aber keiner macht was, alle sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und keiner ist da, der bereit ist, das zu ändern. Wir hatten schon ganz ähnliche Konstellationen in der Geschichte Deutschlands.
Ja, klar. Aber also, beim Thema Bürokratie wollte ich das gerade ansprechen. Ich meine, die Regeln machen wir uns ja selber. Also jetzt nicht als Gesellschaft jeder, aber das fängt ja auf dem politischen Ebene an. Auch wir hier an der Hochschule können Bürokratie und wir werden auch immer bürokratischer, wo wir mal sagen, wir würden.
Machen wir das? Also es ist eine ganz interessante Frage, die du aufwirfst. Machen wir das selber? Das alles, was wir gerade diskutieren, das darf man ja mal hinterfragen. Gibt es überhaupt eine demokratische Legitimierung dieser ganzen Geschichte? Also das habe ich neulich einen eher philosophischen Artikel drüber gelesen, es war spannend. Und da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, wahrscheinlich gibt es ja gar nicht. Diese Entscheidung trifft ja eine politische Elite, die, wenn man ganz ehrlich ist, aus heutiger Perspektive, na, nicht von der Mehrheit legitimiert ist zumindest. Guck dir mal an, was ganz oft grüne und linke Ideen sich in solchen Perspektiven, in auf Rechtsauffassungen, die in Deutschland nachher durch den Bundestag gehen, da durchplätschert, was vielleicht vom Volk gar nicht gewollt ist. Also es ist eine super spannende Frage, wer macht das eigentlich? Vielleicht macht gar nicht das Volk das. Vielleicht macht das eine politische Gruppe.
Am Ende, das läuft ja auf allen politischen Ebenen. Also weil jetzt gehen wir gerade ein bisschen weg von der Energietechnik, aber wenn wir jetzt den bürokratischen Link einmal zur Energietechnik haben, die ganzen Regularien, ganzen Normen, die werden ja nicht politisch beschlossen, das ist dann die Gesetzgebung, sondern die Normen werden gemacht von Fachexperten.
Von der Wirtschaft, die dann Produkte verkaufen
genau,
will.
Genau, und die macht es halt immer kompliziert. Weil auch wir haben hier immer komplizierte Regeln. Jetzt guckt ihr allein an, wie kompliziert unsere Prüfungsordnungen sind heutzutage im Vergleich zu denen aus unserer Zeit. Das ist ja maximal kompliziert, weil wir, auch da, ne, typisch deutsch, wir regeln erstmal alles, alle Sonderfälle, damit auch bloß keiner aus diesem System ausscheren kann. Eigentlich, ne, die Amerikaner machen es ja anders, haben auch schon diskutiert, die sagen, passt schon, wird schon gut gehen. Wenn ihr mal was falsch macht, dann kriegen wir euch richtig an die Hammelbeine. Und der Deutsche versucht immer alles perfektissimo zu regeln. Das beste Beispiel ist der Datenschutz. Mhm. Deutschland, Datenschutz, alle werden mit den Augen rollen. Das ist immer so ein Totschlagargument. Wenn du irgendwas verhindern willst, machst du immer Brandschutz oder Datenschutz. Oder gerne beides, dann ist jedes Projekt, Brandschutz, wirst du ja wissen, da im Baubereich Katastrophe. Das gleiche Datenschutzrecht gilt aber in den Niederlanden und gilt sonst irgendwo. Weil es ein europäisches eine europäische Geschichte ist. Die haben da kein großes Problem mit. Das heißt, so offensichtlich sind wir irgendwie so verkniffen in Deutschland bei den Themen, und das betrifft dann natürlich auch die Energiewende, und sagen, nee, lass mal kompliziert, lass mal erstmal alles regeln, damit bloß keiner was machen kann. Also dieses Beamtentum aus Kaisers Zeiten, alles.
Gut, aber das ist ja, was ich sage. Ich glaube nicht. Also die Menschen fühlen sich vom Datenschutz gegängelt. Das will ja keiner. In dieser Form, wie es hier gelebt wird. Und das muss auch gar nicht so gelebt werden, wie wir das umsetzen. Aber ich setze es nicht um. Du weißt, wie ich auch hier bei Kleinigkeiten dagegen mich einfach stelle und sage, nee, der Kaiser ist nackt, wir machen das jetzt mal nicht mit. Ich sage schon, das ist eine politische Elite, die lebt in einer Kapsel. Das sind Leute ohne Realitätsbezug. Keiner von denen, oder wenige von denen, haben jemals ein Unternehmen geführt. Und das ist ein ganz großes Problem in diesem Land, glaube ich. Aber komm weg von Energie. Ja, ich hatte vorhin eine Idee, die ich unbedingt noch auf den Tisch bringen will. Als du gesagt hast, es ist mir da in den Kopf gekommen, war es denn jetzt erfolgreich oder nicht? Dann müssen wir vielleicht noch einen halben Schritt zurückgehen und fragen, warum wird denn der ganze Zauber überhaupt veranstaltet? Das geht ja am Ende darum, CO2-Emissionen einzuschränken. Genau. Das war ja die Grundidee. Wir gucken mal, wie wir es hinkriegen, dass wir weniger CO2 emittieren. Ja? Und da gibt es zwei interessante Facetten, über die man kurz mal diskutieren kann. Das erste ist es ein Ergebnis der deutschen Energiewende, dass weniger CO2 emittiert wird? Aus einer Erdperspektive. Ja. Und da glaube ich vermutlich nicht, weil das CO2, was hier nicht mehr in dem Stahlwerk produziert, also emittiert wird, das wird halt jetzt in China emittiert. Und dann importieren wir den Stahl halt. Mhm. Das wird einfach nur externalisiert, dieses ganze Carbon Leakage Problem. Ja? Also, vielleicht, und das wäre eine richtige Katastrophe, bringt das ja gar nicht den gewünschten Effekt, weil es nicht global koordiniert ist. Ich sage nicht, dass es ein lösbares Problem ist oder ein leicht lösbares Problem ist. Aber das, was hier getrieben wird, ist ja womöglich gar nicht mehr zweckdienlich, also dem Urzweck dienlich. Und das ist ja schlimm. Und wenn man sich dann noch anguckt, und das ist der Fehler im System, glaube ich, wenn wir uns hier damit abmühen, CO2 zu messen, um uns daran nachher zu messen, wie gut oder schlecht wir sind, dann messen wir das CO2, das während Produktionsprozessen, in unternehmerischen Wertschöpfungsprozessen in diesem Land emittiert wird. Und da sage ich, was ein Quatsch. Weil das bringt ja gar nichts. Wir müssen doch messen, was hier verbraucht wird. Und wenn wir jetzt alle ein chinesisches Auto fahren, dann sag mal, ach wie fein, in Wolfsburg wird gar kein CO2 mehr emittiert, in Klammern, deswegen haben wir dort ganz viele Arbeitslose demnächst und ein Riesenproblem. Und jetzt fahren wir halt mit einem schönen chinesischen Auto durch die Gegend und wägen uns dann, also macht da kluge Mensch natürlich nicht, aber vielleicht wägen sich manche Statistiker dann in dem Glauben, jetzt haben wir richtig was geschafft. Nix haben wir geschafft. Das läuft ja völlig vorm Baum, wenn man ehrlich ist.
Also da zwei Punkte. Also, ein Punkt, der, den hatte ich jetzt letztens, als ich mich mit Luxemburg beschäftigt hat, also ne, der kleine reiche Nachbarstaat, weil ich mit denen ein bisschen was zu tun habe. Und Luxemburg, also auch im Zuge dieser ganzen Tankdiskussion, Luxemburg hat halt niedrige Strompreise, Benzinpreise und Dieselpreise. Das heißt, was macht man im Umland? Man fährt darüber nach Luxemburg und tankt dann da. Das machen die Trierer sowieso. Also wer in Trier tankt, die werden sowieso nochmal abgezockt, weil die Trierer Tankstellen wissen, machen wir noch eine schnelle Mark. Aber die fahren dann rüber, gibt dann diesen sogenannten Tanktourismus in Luxemburg. Der Luxemburger Staat, das ist schon ein signifikanter Einnahmen, diese Kraftstoffsteuer. 870 Millionen Euro im Jahr. Das sind so knapp 3% vom Budget des oder Staatshaushalts. Wow. Okay. Das ist viel. Ja. Aber Problem ist, da sind halt wahnsinnig viele LKWs und Autos, die da halt, weil wir diesen ganzen Pendelverkehr haben, in Luxemburg wohnen, ist ja ähnlich wie in der Schweiz, kann sich ja kein Normalsterblicher bezahlen. Deswegen hast du diesen Tanktourismus, diese Grenzgänger. In Luxemburg ist, glaube ich, auch die Tankstelle, die das meiste, den meisten Treibstoff der Welt verkauft. Oder zumindest in den Top 5 gehört.
An Trierer.
Nee, das ist da unten an der französischen Grenze. Also deswegen, das ist ganz, ganz, ganz lustig da. Also da kommen am Tag, ich habe irgendwie ganz, ich glaube, 20 Tanklaster, die das Ding wieder aufholen. Also, was ich sagen will, ist, Luxemburg hat, nennen wir dieser CO2-Diskussion, das Problem, die haben pro Kopf, mal mindestens Europa und auch weltweit sind die ganz weit vorne die höchsten CO2-Emissionen. Wie viel emittiert jeder von uns? In Deutschland ist es so, ich glaube, 6 Kilogramm. In Luxemburg ist das Doppelte. Wo kommt das her?
Weil
vom Tanken. Und zwar, der Trierer tankt in Luxemburg, dann zählt aber, weil der verkaufte Treibstoff in Luxemburg ist, also das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit China, der wird in Luxemburg verkauft, damit zählt er in die Luxemburger CO2-Emissionen, in Deutschland nicht. In Deutschland wird er dann verbrannt.
Ja.
Und das ist genau das, was gemeint ist, dass wir das verschieben. Jetzt kann man sagen, okay, dann Luxemburg ist ja klein, so viel sind es auch nicht, tut auch jetzt nicht ganz so weh. Auf der anderen Seite beobachten wir, und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass wir bei den CO2-Emissionen und beim Klimawandel weltweit ein Plateau erreicht haben. Also die Emissionen gehen nicht mehr rauf seit einigen Jahren. Vor allen Dingen getrieben insbesondere durch China. Jetzt seit, glaube ich, 2023 müsste das, glaube ich, sein, hat China, und zwar deutlich vor Plan, das Plateau erreicht. Die wollten, dass sie 2030 stabile oder dann sinkende CO2-Emissionen haben. Durch den Ausbau der Erneuerbaren haben sie es fast 5 Jahre vor Plan geschafft. Gut, ist in China ein anderes Wirtschaftssystem, vor allem auch ein anderes Gesellschaftssystem. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also wir wollen ja schon in einer...
Ja, da wird halt entschieden, wo das hingebaut wird. Fertig, halt, da wird keiner gefragt.
Das ist keine liberale Demokratie, wie wir sie hier schätzen und lieben gelernt haben, und die es dann auch zu verteidigen gilt, sondern die agieren anders. Aber ne, die haben auch einen ganz komplett anderen strategischen Plan, ich sag mal technokratisch organisiert. Das sind Ingenieure, die dort politische Entscheidungen mittreffen. Und das hat dazu geführt, dass wir die CO2-Emissionen jetzt stabilisiert haben. Wir sind immer noch viel zu hoch, wir müssen runter, keine Frage. Aber das hat dann dazu geführt, dass der IPCC, also der Klimarat, das krasseste der Szenarien, was den Klimawandel angeht, gesagt, da auf dem Pfad sind wir nicht. Da waren nämlich die letzten Jahre, dass wir auf eine Temperaturerhöhung von über 4,5 Grad hin zielen bis zum Jahrhundertende. Da auf dem Pfad sind wir nicht mehr. Wir haben es immer geschafft, nur noch 3 Grad. Das ist immer noch eine Katastrophe. Aber Energiewende weltweit wirkt und ist auch angenommen worden. So, dass wir sie jetzt in Deutschland nicht gut einsetzen. Wir haben wir haben angefangen damit. Wir sagen immer noch, wir sind immer die Deppen, aber wir waren die Ersten. Wir haben die Ingenieurskunst, wir waren die Ersten mit den Solarmodulen. Wir sind auch in der Solarzellforschung weiterhin weltweit führend. Das Fraunhofer ISE, höchsten Wirkungsgrade bei Solarzellen. Also Innovationen können wir. Wir kriegen es halt nur nicht richtig auf die Straße.
Ja, aber guck dir das so an, wie das bei Solarzellen war. Da war ja tatsächlich Deutschland tipptopp, ganz weit von dabei. Es gab das Solar Valley, das war tatsächlich ein globales Musterprojekt. Das war toll. Und dann haben wir angefangen, wie wild mit dem EEG das zu fördern. Dann hat irgendwann jemand geschnallt, die kann man auch billig in China produzieren. und jetzt fördern wir, jetzt kaufen wir in China die ganzen Paneele, schrauben die hier aufs Dach und zahlen sozusagen die Subventionen dann. Das ist ja verrückt. Ja. Eigentlich hat ja Deutschland China subventioniert. Das ist eine Schieflage. Das ist einfach schlecht gemacht, schlecht gemanagt, wird zu Problemen führen. Also und das sage ich, dass das die Katastrophe an dem System ist.
Aber dann jetzt mal die positive Frage, was müssten wir denn jetzt tun? Also jetzt kann man sagen, ja, Digitalisierung, Bürokratie abbauen. Ne? Das sagt sich so leicht, klingt auch total super, geht aber nicht so einfach. Aber welche Stellschrauben haben wir denn, damit am Ende des Tages eine, also vor allem eine gute Stimmung. Bei uns, das Glas beim Deutschen ist ja immer
halb leer.
Ne? Ja, ja. Statt mal halt zu sagen, komm, ist halb voll. Ja. Ich bin eher ein positives Gemüt, meistens gute Laune. Wenn ich mal schlechter Laune habe, ist aber schon wirklich Holland in Not. Aber also, wie kriegen wir das hin, wieder so eine positive Grundstimmung? Ja. Denn wenn die da ist, klar, uns geht's ja wirtschaftlich nicht schlecht. Du hast ein Dach umguckt, du kannst warmes Essen, du kannst in den Urlaub fahren. Nicht mehr jeder und vielleicht auch nicht zweimal im Jahr, aber es ist...
Also ich glaube, die Energiewende oder dieses ganze Thema, das ist ja ein Ökosystem. Mhm. Ja? Und wir können da jetzt lange über technische Sachen reden und so weiter, aber dazu gehören ja ganz viele Komponenten. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Kapitalmarkt. Wenn man sagen will, man will Innovationsführer sein und Deutschland hat sicherlich das intellektuelle Potenzial, in einigen Industrien Innovationsführer zu sein, so wie es das in den letzten Jahren ja immer war, dann braucht es dafür vor allem tippitoppi Bildung auf allerhöchstem Niveau.
Ich schaue mal ganz kurz hier in den Saal.
Ich meine, das ist mein Motiv, hier zu sein. Also das einzige Motiv, warum ich diesen Job mache, ist, weil ich sage, ich kann mit Bildung vielleicht einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Das ist der Grund, warum ich Profi bin. Ja. Ja. Das heißt, wir brauchen Bildung und ich glaube, bei Bildung ist Deutschland bei Weitem nicht mehr von. Ja. Also das ist sogar richtig problematisch, wo Deutschland da steht. Das heißt, da müssen wir dran bauen, weil sonst haben wir ja in ein paar Jahren die jungen Leute gar nicht, die coolen Ideen alle haben und nachher zu innovativen Technologien umbauen oder das Ganze in Geschäftsmodelle nachher Vermögen zu transformieren. Also erstes Thema ist Bildung und zweites Thema ist, die Kohle muss her. Mhm. Das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst, wie schief dieses System ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen ja eine richtig gute, positive Kapitalmarktkultur in allen Facetten, in der Wahrnehmung durch die Bürger, in der steuerlichen Behandlung, in der politischen Unterstützung, damit es überhaupt die Chance gibt, dass es hier zu Innovationen kommen kann. Weil dafür brauchst du Geld. Mhm. Und da hat Deutschland in den letzten Jahren total versagt. Also ein richtiges Totalversagen. Mhm. Es gibt jetzt so in den letzten, kannst du sagen, 5 Jahren gibt's vereinzelte Erkenntnispunkte. Ja, aber das Kind ist ganz schön tief im Brunnen. Und das wieder da rauszuhieven, weil das haben sich international Kapitalmarktstrukturen entwickelt und die laufen und das läuft gut. Und da kannst du ja nicht sagen, wisst ihr was, wir haben es verstanden, jetzt kommt mal alle her nach Deutschland, wir machen das jetzt hier auch. Das heißt, jetzt ist es ein langsamer Prozess, dass wir das umschiften müssen. Weil wenn du Innovationskapital, Venture Capital haben willst, dann, das ist in Deutschland ein Witz. Ja. Ja, wenn du das da mal in Statistiken anguckst, wie viel Venture Capital in Deutschland investiert wird, pro Punkt BIP oder so, versus USA oder selbst versus Frankreich und UK, das ist ein Witz. Hm. Wir sind ganz hinten in der Schlange, Platz 18 oder irgend sowas. Also das ist natürlich für ein Land wie Deutschland, das kann man, glaube ich, so sagen, ist ein Totalausfall. Hm. Und das liegt an steuerlichen Strukturen. Das sind Details, mit denen ich jetzt die Leute da gar nicht langweilen will. Aber die bei mir in den FINA sitzen oder saßen, hier sitzen ein paar von denen, die wissen, wie eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft funktioniert. Die wissen, dass es da beispielsweise Management-Fees gibt. Und es gab in Deutschland eine riesengroße Diskussion, ob auf den Management-Fees Umsatzsteuer ist oder nicht. Mhm. 20%. Und die Diskussion gab es in Luxemburg nie. Mhm. Gab es nämlich dort nicht. Fertig. Und wenn ich dann sage, ich setze so einen Fonds auf, da gucke ich natürlich, wo ich da das Ding optimal aufsetze. Und das kann ich in Trier machen oder ich fahre 20 Kilometer weiter und mache es in Luxemburg. Und dann ist die Entscheidung schon ganz schnell gefallen. Dann ist die Frage, wie incentiviert man denn Leute, Ersparnisse in solche Kanäle zu bringen? Also zunächst mal die Individuen, aber auf der anderen Seite auch die institutionellen Investoren, Pensionsfonds, alles sowas. Die deutschen Pensionsfonds sind völlig konservativ investiert und da sind aberwitzige Milliardenbeträge. Wenn ein kleiner Teil davon in Innovation umgeleitet würde, in Venture Capital, wären wir schon Riesenschritte weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn hier jemand eine gute Idee hat, überlegt er sich entweder, dass er es von Anfang an mit angelsächsischem Geld finanziert, oder er macht den ersten Schritt ein bisschen mit deutschem Geld, aber den zweiten Schritt mit angelsächsischem Geld, weil er gar kein, weil es alternativlos ist. Und angelsächsisches Geld heißt ja auch Kontrolle.
Ja.
Anteile heißt, wer kontrolliert diese Technologie? Und das geben wir einfach so aus der Hand, völlig unnötig. Und ich habe neulich eine Diskussion, das war, habe ich ja irgendwie auf Instagram rumgedaddelt. Und da hat sich jemand aufgeregt, weil der Herr Merz bei BlackRock war früher. Da sage ich, wie dumm muss man sein? Jetzt wollen wir nicht über Herrn Merz reden.
Ja, die Vergangenheit hat er jetzt so ein bisschen hinter sich gelassen.
Aber mal ganz ehrlich, jetzt hat Deutschland einen Bundeskanzler, der bei dem einem der größten, wichtigsten und erfolgreichsten Fonds war. Hm. Das sage ich einfach nur geil. Weil das ist ja die Riesenchance, dass dieses Wissen und diese Funktion, die der Kapitalmarkt haben kann, endlich mal in Berlin durchsickert. Das ist doch mega. Und das wird so verteufelt, da sage ich, Leute, seid ihr eigentlich alle dumm?
Aber Frage dann, warum funktioniert es nicht? Ich meine, wenn der Bundeskanzler Investment kennt.
Ich sage ja, wir wollen nicht über...
Nee, okay, alles gut, alles gut.
Mir ging es um die Wahrnehmung.
Ja, ja.
Also es geht mir jetzt ausschließlich um die Wahrnehmung, wie sowas verteufelt wird. Mhm. Das ist die Lösung des Problems.
Na, es ist halt immer noch wie in den 1950er Jahren mit dem Sparbuch.
Ne? Ja, so wirklich. Die Lösung des Problems kann nur sein, dass die Leute verstehen, dass sie einen Beitrag leisten können, indem sie da investieren. Und wie machen die Leute das am liebsten, wenn sie davon richtig viel Geld verdienen? Das heißt, wenn sie darauf wenig Steuern bezahlen. Hm. Und da gab es ein paar gute Schritte in der letzten Zeit. Und das gehört noch viel aggressiver entwickelt, meiner Meinung nach. Und das alles zahlt auf diese Karte ein. Hm. Das meine ich mit Ökosystem. Ja. Das heißt, wir können nicht nur über Energiewende reden, weil Energiewende bedeutet High-Technologie. Und High-Technologie braucht Innovation, coole neue Ideen. Coole neue Ideen brauchen Top-Bildung und im zweiten Schritt brauchen sie Geld.
Ja.
Und jeder einzelne Kanal. Und wenn sie dann Geld gekriegt haben, dann brauchen sie Mitarbeiter, die, wenn es mal schief geht, auch wieder gehen müssen.
Ja, klar.
Und wenn es mal schief geht, hat man in Deutschland ein Stigma, dann hat man was vor die Wand gefahren und in den USA beispielsweise nicht, dann war man mutig.
Naja, ja,
das ist ja eine völlig andere Wahrnehmung. Ja. Und das alles gehört zu dieser Welt und zu diesem ganzen System dazu. Das heißt, wir brauchen einen durch und durch Kulturwandel. Und die bei mir in den Vorlesungen sitzen, wissen, wie ich das versuche immer mit viel Werf rüberzubringen und oftmals ganz bewusst das auch scharfkantig formuliere und mit Ecken und Kanten so, dass ich die Leute wirklich mal anstupse, dass sie denken, spinnt der, aber vielleicht ist was dran.
Ja.
Man muss irgendwas verändern in den Menschen, in der Gesamtwahrnehmung und an dem gesellschaftlichen System, was wir hier haben.
Ja.
Und dann kann das gelingen, ansonsten nicht.
Ja, bei der Bildung angesprochen, auch da wieder der Blick nach China, also die stecken jedes Jahr 7% mehr in die Forschung.
Naja.
Aber ich sage mal, wir kämpfen hier alle
um
Fördermittel und man sieht jetzt ja heute, was hier alles so an wirklich geilen Sachen passiert. Also das heißt, Innovationen sind ja da, die jungen Leute sind da, die haben da auch richtig Bock drauf. Wenn ich jetzt gehst du jetzt hier rum oder gehst an jede andere Universität oder Hochschule, da sind wirklich viele tolle Ideen, die du dann aber nicht umgesetzt bekommst, weil es dann auch bürokratisch ist, bis du da mal so eine GmbH gegründet hast und dann das Risiko. Wir haben jetzt bei uns aus der Hochschule raus ein Unternehmen, die im Bereich Automotive unterwegs sind. Was das für ein Kampf war, dass die jetzt nach, ich glaube, 5 Jahren endlich mal so weit sind, dass sie Geld verdienen können. Mit dem, ne, steckt eine Promotion drin oder 2 Promotionen, da stecken, ich weiß nicht, wie viel Patente drin, die aus der Hochschule heraus entstanden sind. Also genau dieses Ökosystem, was du ja brauchst. Bedingungen natürlich sind nie perfekt. Du kannst immer sagen, oh klar, mit doppeltem Geld kann ich doppelt so viel Spielzeug kaufen, wenn ich mich dann forschen kann. Andere Länder haben das erkannt. Ich meine, das Bildungssystem, ich sehe so ein bisschen in das Bildungssystem in Luxemburg, das ist nicht besser als in Deutschland, obwohl es ein noch wohlhabenderes Land ist. Aber die Bildungsqualität, sowohl in den Schulen als auch an der Universität in Luxemburg, muss ich sagen, da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Und zwar jetzt nicht nur hier Feld oder Hochschule Trier, sondern wirklich bundesweit. Das ist grundsolide, aber das war's dann auch. Die sind jetzt auch nicht bekannt für irgendwas Großes. Und auch das Bildungssystem in den USA ist natürlich sehr stark gespreizt. Du hast die absoluten Top-Universitäten, die ein Schweinegeld kosten. Ich meine, auch da ja diese Diskussion, du startest ins Leben mit, weiß ich, 100.000 Dollar Studienkredit, die du abstottern musst. Das ist aber ganz normal.
Das ist lustig. Ich habe mich letzte Woche mit meinem Sohn darüber unterhalten. Der überlegt sich gerade, wo er sein Masterstudium macht. Und da kommt USA in Frage. Und da hat er uns, meine Frau und mich, groß angeguckt, ob uns klar wäre, dass dann 200.000 Euro auf uns zukommen. Und da haben wir auch groß geguckt.
Ja, geh mal arbeiten.
Und dann hat er aber gesagt, aber ganz ehrlich, das brauche ich gar nicht alles von euch. Wenn ich dort einen Platz bekäme, dann kriege ich am selben Tag von der Bank vor Ort einen Kredit und den kann man sogar relativ schnell dann auch wieder zurückzahlen. Mhm. Also auch da, das hat ja auch was mit Finanzwahrnehmung und Schulden sind doof und so weiter, ja, zu tun. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn ich Schulden habe. Ich würde für meine Bildung sofort Schulden aufnehmen. Da habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen, weil ich ja weiß, es bringt was und nachher kann ich Wert schaffen damit und dann ist es im Prinzip eine positive Rendite, die da unten rauskommt. Insofern ist es überhaupt nicht schlimm. Ja. Und was nichts kostet, ist oft auch nichts wert.
Ja, wobei andererseits, weil wir leisten uns in Deutschland den Luxus.
Luxus.
Und zwar, also eigentlich ja positiv, kostenlose Bildung. Eine Schule ist kostenlos.
Großer Luxus.
Hochschulen sind kostenlos. Man hat Semesterbeiträge, wenn man keine Studiengebühren, die gab es da mal eine Zeit lang. Das ist dann auch wieder abgeschafft worden. Auch die waren moderat. Von daher ist es ja eigentlich ein Luxus, den wir uns als Staat leisten, dass wir sagen, wir bieten Bildung komplett kostenlos an. Ob das Schulsystem mit den Realschulen und den Gymnasien und der Durchlässigkeit, ob das so perfekt ist, bildungspolitische Frage, nicht für uns. Aber das ist eine Bildung, das kann man ja tatsächlich auch empirisch zeigen, dass mit besserer Bildung am Ende auch das BIP steigt.
Ja, unbedingt. Die Bildung ist der Schlüssel zu allem.
Und deswegen müssen wir sagen, also die Grundvoraussetzung...
Du musst ja nur nach Berlin gucken.
Mein Rheinland-Pfalz ist halt, wir gucken jetzt nicht auf einzelne Bundesländer, immer die Bildungsministerin aus, die jetzt in Rheinland-Pfalz ist, kommt auch von der CSU, also jetzt wird alles gut. In Rheinland-Pfalz werden wahrscheinlich wieder die HÜ-Ankündigungen abgeschafft, das sind jetzt wieder unangekündigt HÜs, wie es in Bayern halt, ne? Wie man so ein Schulsystem in Bayern vorstellt, bayerische Hymne singen und dann, man weiß es nicht. Also alle bayerischen Zuhörerinnen und Zuhörer sehen mir den kleinen Kommentar nach. Aber tatsächlich, also diesen Luxus, den wir uns leisten, das ist ja eigentlich erstmal was wahnsinnig Positives, dass wir als Gesellschaft uns über Jahre entschieden haben, wir machen das kostenlos. Wir gehen nicht das angelsächsische Modell. Frankreich hat es auch, aber ähnliches kostenloses Schulsystem. Aber da sind die Universitäten zum Beispiel viel stärker verschult als noch bei uns. Wir haben ja in Deutschland immer die Kritik, ach, damals der Diplom-Ingenieur, das hat noch Wert. Heutzutage ist das alles nur noch Bachelor, Master, Wischiwaschi, bewusst böse formuliert. In Frankreich an den Universitäten, das ist, und in Luxemburg sehe ich es genauso, weil die Luxemburger das französische Hochschulsystem weitestgehend übernommen haben. Es ist total verschult. Die gehen quasi in Klassenzügen, gehen die vorwärts. Und da bleibt dann auch keiner sitzen. Hier bei uns, ich gucke nochmal hier kurz einmal in die Reihen. Du hast gerade Infina, also Investition und Finanzierung genannt.
Bleibt auch keiner sitzen.
Nein,
nicht,
aber.
Nicht so viele.
Ja, aber ich sag mal so, es gibt so Mathe, Physik. Ich meine, wir sitzen gerade in der Bibliothek, oder stehen in der Bibliothek. Normalerweise gibt es so ein paar, die hier gerade noch brav lernen, weil demnächst die Klausurphase losgeht. So Mathematik, so Physikklausur, Thermodynamik. Manche stellen sie jetzt hier die Nackenhaare auf aus der Vergangenheit. Das ist halt natürlich schon nicht alles nicht ganz so einfach, aber da muss man dann durch. Aber wie gesagt, wir leisten uns diesen Luxus und da fällt auch mal einer durch und auch so ehrlich müssen wir sagen, auch wenn gibt da vielleicht gleich Ärger von der Chefin, von der Präsidentin oder was, wenn wir sagen, vielleicht ist auch nicht für jeden ein Studium geeignet. Man auch
definitiv nicht.
Gibt auch genug, diese werden dann super Handwerker oder super, was weiß ich, Verwaltungsangestellte, whatever.
Das sage ich in jedem ersten Semester.
Ich sage das auch. Also da guckt nach links und rechts, einer von euch beiden ist nächstes Jahr nicht mehr da. Dann lachen sie immer. Und das habe ich auch schon gehört damals, als ich Student war. Und tatsächlich, es war auch damals schon so. Da ist natürlich die Frage, müssen wir alle dann auch wirklich zu diesem Abschluss bringen oder brauchen wir nicht eigentlich eine viel bessere Betreuung, Beratung, sagen, pass mal auf, Hand aufs Herz, lass mal in die Augen gucken. Und du bist ja auch Studiengangsleiter, ich war es auch lange Jahre. Das sind keine angenehmen Gespräche, wenn du mit Studierenden da sitzt und sagst, pass mal auf, vielleicht ist das nicht der Weg. Geh doch einen anderen und komm wieder zurück. Ich meine, auch wir haben da ja gute Beispiele. Wir haben vor einiger Zeit mal mit dem Lukas Müller gesprochen, der auch sehr interessante Karriereweg gemacht hat. Aber gekommen ist aus einem Nicht-Akademiker-Umfeld über eine Ausbildung. Und genau. Jetzt habe ich leider noch nicht ganz fertig. Aber das heißt, das geht ja alles. Und ich glaube, die Unterstützung, die auch wir als Hochschule geben können, die wir als Gesellschaft geben können, die voraussetzt uns ja da. Du hast ja alle Möglichkeiten. Aber dann bleibst du, glaube ich, doch so sehr in deiner Blase verhaftet, was das angeht. Mit Bildung ist, wir müssten noch viel stärker das machen, weil ich, wenn ich in die Runde gucke, sieht ganz gut aus mit denen, die hier sind oder die hier.
Spannend, was aus denen geworden ist, werden wir gleich erfahren.
Ja, genau. Nachher ist ja noch Alumni-Fest. Wir haben jetzt also über 7000 Absolventen, es kommen 400. Also, das ist schon, sehr interessante Karrierewege, die da gemacht worden sind. Aber, da sehe ich jetzt, so in Richtung Abschluss, unserer Diskussion. Was müssten wir denn machen? Wenn du jetzt mal so sagst, Wunschkonzert. Christian, wünsch dir mal, jetzt kommt die gute Politikfee.
Ja, wie eben schon gesagt, ich glaube, das gesamte gesellschaftliche Ökosystem muss umgebaut werden. Und da müssen wir bei Bildung, und wir haben jetzt irgendwie aus dem Impuls heraus über Hochschulbildung geredet. Ja. Aber das Bildungsproblem fängt ja viel früher an. Ja. Das heißt, wir müssen über viel bessere Bildungspolitik reden. Du weißt ja, dass ich in der DDR groß geworden bin. Und heute rückblickend kann ich sagen, ich glaube, das DDR-Bildungssystem war dem heutigen föderalen Bildungssystem Jahre voraus. Das hat man dummerweise damals abgeschafft, aber da muss man nur hingucken, ja. Und kann das wieder dorthin bauen vielleicht, ja, oder ein paar Aspekte davon übernehmen. Also ich glaube, wir brauchen einen Umbau des Bildungssystems. Wir müssen eine völlig andere Wahrnehmung von Kapitalmarkt und Geldmanagement irgendwie in den Köpfen verankern. Das ist auch nicht willig da entscheiden. Das ist ein Prozess, der mit Bildung ja zu tun hat. Ja?
Da darf ich ganz gut mal einzugreifen. Was es ja nicht gibt, ne? Du hast ja Mathematik, Physik, Religion, Sport, Kunst.
Wirtschaft gibt es nicht.
Nein, Physik, sage ich jetzt als Physiker, gibt es zum Glück. Das finde ich auch gut. Das
ist auch wichtig. Ja, natürlich.
Mehr machen, also jedes Schuljahr und dann nochmal auch in Wirtschaftsschule mal zwei Semester Physik. Dann hört ziemlich viel Quatsch auf. Aber gut, das ist jetzt die Sichtweise eines Physikers. Aber das ganze Wirtschaftsthema, also ich sag mal, dass du mal mit dem Eurobetrag rechnest, wenn der Zins eingeführt wird, das war's. Ne? Vielmehr, ich kenne das jetzt bei der Schule meiner Tochter, da gibt es dann so Veranstaltungen, ich glaube für die Zwölfklässler, die werden dann von Eltern gemacht, die da mal so ein oder zwei Nachmittage so ein bisschen, wir kommen meistens aus dem Luxemburger Investmentumfeld oder Bankenumfeld, die da mal so ein, zwei Nachmittage erzählen, was ist eigentlich Steuern oder was ist Zinseszins? Auf freiwilliger Basis, ich habe so als AG, wo dann nur die hingehen, die auch wirklich Bock haben und nicht ins Freibad wollen in dem Moment.
Also Bildung, finde ich, ist ein Riesenthema. Kapitalmarkt ist ein Riesenthema. Gute Migration ist ein riesengroßes Thema. Ja. Das ist mir eben, als du referiert hast, eingefallen. Da ist es vielleicht eine gute Anekdote. Dänemark hat ein mega cooles Modell. Wenn du in Dänemark als ein Spitzenforscher kommst, als jemand, der richtig was im Kopf hat, und dich entscheidest, in Dänemark weiterzumachen, musst du 50% deines Gehalts nicht versteuern. Und die kriegen Gehälter wie Fußballspieler, also wie Bundesliga-Fußballspieler. Das
auch
ist
Professor?
Ich glaube schon. Ja. Und
ist auch eine schöne Stadt. Ja, alles gut.
Ich meine, ganz ehrlich, die Leute kommen nicht nach Deutschland, wenn sie wissen, hier werden ihre Kinder nicht tippitoppi ausgebildet und dann muss ich noch am Ende 60% Abgaben zahlen, finden die nicht cool. Dann suchen die sich lieber ein anderes Land. In Dänemark lässt sich auch schön leben. Und Dänemark ist es damit gelungen, ich glaube, in Biopharma eine weltweit führende Position einzugehen. Also das sind ja keine irre komplizierten politischen Eingriffe, die gemacht werden müssen, um einfach Incentivierungsmodelle hier in dieses Land zu bringen, um das, was wir für Innovation, für Forschung und so weiter brauchen, hier zu ermöglichen. Und wenn wir nicht genug eigene Leute haben, müssen wir die Leute halt aus dem Ausland herholen. Ja? Und wenn ein schlauer Georgier, Pakistani, Inder, Chineser, heute vielleicht auch Amerikaner, mal ganz ehrlich, für die kann das auch eine interessante Option sein. Und wenn die hier relevante Chancen sehen, dann kommen die auch. Also das muss gemacht werden. Und dann muss vielleicht dem Ursprungsthema, mit dem wir gestartet sind, bei der Energiewende an sich vielleicht auch mal technisch nochmal durchgerüttelt werden, wie das nachher mit Übertragungsnetzen ist und dem, was da dran hängt, nämlich Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort, dass es uns da irgendwie gelingt, PS auf die Straße zu kriegen. Und ich glaube, die Lösung dafür, das hört sich jetzt ja alles so fantastisch an, das dürfen halt nicht Politiker machen, das müssen Unternehmen machen. Ja. Fertig, weil die Politiker kriegen es ja offensichtlich nicht hin. Also muss das in die Hand von Unternehmen, in die Hand von PPEs, also Public-Private Partnerships gegeben werden, wie das auf der ganzen Welt übrigens üblich ist. Mhm. Ja. Und dann kommt man da auch von der Stelle. Weil du musst dir ja jedes deutsche staatlich geführte Infrastrukturprojekt angucken. Keins klappt. Also gescheitertes Projekt, wir kriegen das nicht hin, wir haben nicht die richtigen Leute da sitzen, also müssen es halt Unternehmen machen. Mhm. Fertig.
Ja.
Und dieses Verständnis muss her und dann soll auch jemand damit sehr gern reich werden, ist gar kein Problem, aber dann passiert wenigstens
was. Aber du glaubst, das ist machbar oder
sollen wir jetzt die Hoffnung aufgeben?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich meine, es ist
also ich habe noch kein Haus in Uruguay und auch keins in Neuseeland. Wenn ich das hätte, dann würde ich sagen, oh, tschüss, aber noch bin ich hier verhaftet.
Also das ist, das heißt, die Hoffnung
die Hoffnung ist noch nicht
gestorben. Ja, wie du gerade sagtest, jetzt zum Abschluss, ich meine, wir haben jetzt ja, und das war ja so ein bisschen dann auch die Hoffnung bei der Bundesregierung, Frau Reiche kommt aus der Wirtschaft. Man sieht es natürlich jetzt sehr fossilnah. Die Diskussion und die Kritik ist an manchen Stellen sicherlich auch sehr berechtigt. Aber eigentlich können wir sagen, sie kommt ja aus dem Bereich. Ich meine, Habeck hatte ja immer den Vorwurf, er kommt aus der Geisteswissenschaft, böse immer gesagt Kinderbuchautor, wobei auch er Dinge getan hat, Thema Gaskrise 21, 22, der ist nach Katar geflogen, da können wir bitte LNGs, also Flüssiggas bei euch kaufen. Das wird er als Grüner nicht gerne gemacht haben. Das war pragmatisch, weil auch da ist nicht alles gut gelaufen in dieser Phase. Aber ne, die Hoffnung, die jetzt da mit der neuen Bundesregierung war, dass es jetzt vielleicht mal nochmal ein Zusammenrücken gibt, es ist im Moment sehr erratisch. Es fehlt so ein bisschen die Fantasie, wo wollen wir in 5 oder 10 Jahren stehen? Also ich glaube, diese Vision, wir haben das jetzt bei uns hier an der Hochschule, hast du auch, du machst irgendwie so Strategie oder Hochschulentwicklungspläne und sowas, da schreibst du auch, was willst du machen, obwohl das jetzt im Kleinen sehr überschaubar ist, welche Gestaltungsräume wir da haben und wir natürlich dann auch entsprechend an der Finanzierung dann vom Land Rheinland-Pfalz hängen, wie alle Universitäten. Aber mal so eine Vision für Deutschland, dass du sagst, also wo soll dieses Land in 5 oder in 10 Jahren, wo wollen wir stehen, wo wollen wir Spitze sein, wo wollen wir sagen, da gehen wir nicht rein, das Thema ist abgeschlossen. Weiß nicht, ob KI, der Zug wird vielleicht abgefahren sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben da auch durch die Daten, die wir in dem Energietechnik, sondern im Maschinenbau, die ganzen Verfahrenstechnik und den ganzen Prozessunternehmen, da steckt wahnsinnig viel. Das sind Daten, die haben die Amerikaner nicht. Wenn wir da es schaffen, da können wir, glaube ich, wieder Technologieführer werden. Und wenn wir das schaffen, diese positive Stimmung, also ich glaube, man sagt immer, früher war alles besser. Ich weiß nicht, ob in den Gründerjahren 1890, ob da alles besser war, wird wahrscheinlich auch nicht so gewesen sein. Da wird auch viel rumgemeckert worden sein.
Aber so Krisen, also ich habe gar nichts gegen Krise. Und wir sind gerade in einer ganz schlimmen Krise. Weil eine Krise schafft immer Druck für Veränderungen. Ja. Und soll's doch knallen. Es ist ja schon ein paar Mal in der Historie so passiert. Soll's doch richtig doof werden. Dann wachen die Leute vielleicht auf.
Das ist doch nicht ganz so doof.
Ja, ich glaube, es braucht jetzt wirklich den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und vielleicht rappeln sich dann alle zusammen und dann passiert auch wirklich was. Hoffen wir, dass es nicht zu kratzig wird nachher.
Ja,
aber ich glaube, man muss jetzt auch wirklich das halbvolle Glas jetzt angucken. Ja. Eine schlimme Krise ist immer auch der Impuls für eine Innovation, für eine Renovierung.
Ja. Prima. Also ich sag mal, damit haben wir alle Themenfelder sehr breit abgedenkt. Ruhig, wir waren ja schon ein bisschen kritisch, ne? Ein bisschen böse, aber ich glaube, dass...
Ich bin nie böse.
Nein, wir sind nie böse. Aber wenn wir ein bisschen Finger in die Wunde legen, ich glaube, das tut ganz gut, um mal selber drüber nachzudenken, was läuft gut, was läuft nicht so gut und vor allem, was kann jeder Einzelne tun und dann schaffen wir das, dann schaffen wir diese Energiewende, dann schaffen wir dieses große Thema Klimakrise, denn dass es jetzt gerade so heiß ist, ist Klimawandel, auch wenn es nur das Wetter ist, aber das hatten wir früher nicht. Und dann kriegen wir das hin. Von daher, Christian, besten Dank, dass du mit dabei warst. Hat Spaß gemacht, immer live. Vielen Dank hier an den Saal für das Interesse, fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an die Technik. Das hat hoffentlich gut geklappt. Das Ganze gibt es dann irgendwann demnächst auch nochmal real live. Ansonsten noch einen schönen Samstag und bis dahin. Ciao.
Tschüss.